Ja, auch von meiner Seite aus guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir machen weiter in unserer Predigtserie ohne Kompromiss. Es geht um das Buch Daniel. Und ich möchte mit euch eine längere Passage aus dem ersten Kapitel lesen und dort ab Vers 8 bis Vers 20 und dann ein paar Gedanken mit euch teilen. Und ihr könnt den Text auch mitverfolgen auf dem Screen. Und da steht, Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aschpenas, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Gott sorgte dafür, dass Aschpenas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Trotzdem hatte der Mann Bedenken. Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat festgelegt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr nicht so gesund aussieht wie die anderen jungen Männer, lässt er mich köpfen. Da wandte sich Daniel an den Aufseher, den der oberste Hofbeamte über ihn und seine drei Freunde eingesetzt hatte. Versuche es doch 10 Tage lang, uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Danach vergleiche unser Aussehen mit dem anderen jungen Männern, die von der Tafel des Königs essen. Und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Der Aufseher willigte ein und erfüllte ihren Wunsch. Nach 10 Tagen sahen Daniel und seine Freunde sogar gesünder und kräftiger aus als alle anderen, die von den königlichen Speisen bekamen. Darum gab der Aufseher ihnen von nun an immer Gemüse von der Tafel des Königs, brauchten sie nichts zu nehmen. Gott schenkte den 4 jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen und den Schriften Babylons vertraut. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume jeder Art deuten. Nach Ablauf der 3 Jahre befahl König Nebukadnezar, ihm alle jungen Israeliten vorzustellen. Der oberste Hofbeamte brachte sie zum König. Und dieser sprach mit ihnen. Schnell wurde ihm klar, dass Daniel, Hanania, Michael und Azaria alle anderen in den Schatten stellten. So wurden sie in den königlichen Dienst aufgenommen. Immer, wenn der König vor schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, fragte er diese 4 Männer um Rat. Dabei zeigte sich, dass sie allen Wahrsagern und Geisterbeschwörern seines Landes weit überlegen waren. Mal bis hier in Gottes Wort. Und das Thema von heute Morgen ist ja, ohne Kompromiss, lebe heilig. Und ich stelle mir so die Frage, wenn wir lange genug in der Gemeinde sind, kennen wir die biblischen Geschichten auswendig. Wir kennen sie von der Kinderstunde aus und wir kennen die Geschichten von Daniel. Und die Frage ist immer, was hat es mit mir heute zu tun? Das ist ja schön zu lesen. Und auch wenn Daniel in der Löwengrube ist und die 3 jungen Männer am Feuerofen und Gott sie bewahrt hat, dann ist ja immer die Frage, stellt sich denn uns was? Hat das mit mir und dem Heute zu tun? Wir haben letzten Sonntag gehört von der Predigt von Stefan, dass der Daniel mit diesen 3 jungen Männern aus Israel verschleppt worden ist, zu Nebukadnezar, dem König von Babylon. Und er hat über den Wert oder über das Thema Bestimmung gepredigt. Ich denke, es war eine sehr wertvolle Predigt, hört sie doch nochmal bitte nach. Und von Daniel wissen wir nun, dass er in Israel aufgewachsen ist. Er war mit den Lebensgewohnheiten in Israel vertraut. Er kannte die Kultur von Israel. Die war ihm geläufig. Und nun war er, weil er jung war und wahrscheinlich zu einem hohen Geschlecht in Israel gehört hatte, war er jetzt in biblischer Gefangenschaft. Und plötzlich lebte er nun in 2 Kulturen. Nämlich die von der er geprägt war, von seiner Heimat, das, was die Werte von Israel waren, und jetzt unter der Kultur von Babylon. Ich habe mal nachgeschaut, gibt es da schlaue Bücher. Was versteht man denn unter dem Begriff Kultur? Kultur wird ja so definiert. Das kommt aus dem lateinischen Wort und die italienisch sprechenden Geschwister in unserer Mitte können das viel besser nachvollziehen. Das lateinische Wort heißt colere und bedeutet so viel wie aufbauen, pflegen, bestellen, bebauen. Kultur meint die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten. So hat auch jede Gemeinde eine Kultur. Wenn ihr in andere Gemeinden geht, werdet ihr feststellen, die haben eine andere Kultur wie wir hier in Säckingen. Wir feiern so Gottesdienst, wie wir denken, dass es richtig sei. Aber genauso ist es doch auch heute, wenn wir es auf uns heute übertragen. Wir leben ja hier in Deutschland, wir leben in Europa und wir merken, dass man unseren Glauben, den christlichen Glauben, plötzlich hinterfragt. Und manchmal werden wir sogar angegriffen für unseren Glauben. Auch hier prallen zwei Kulturen aufeinander. Aber wenn du und ich, wenn wir unseren Glauben leben wollen, dann müssen wir Position ergreifen. Dann müssen wir dafür auftreten und müssen für uns definieren und festlegen, wie will ich leben? Was ist mir heilig? Was ist mir wichtig? Sonst gehen diese Dinge verloren. Daniel hat es super gut verstanden. Der war in einer fremden Kultur, aber gewusst, ich möchte dem Gott Israels trotzdem dienen. Ein weiterer Punkt, den man in unserer Gesellschaft beobachten kann, ist das Wort Toleranz. Wir sagen ja immer so, wir leben in einer toleranten Gesellschaft. Hast du auch schon gehört? Ich denke ja. Auch hier gibt es eine Definition. Toleranz wird definiert als Achtung und Duldung gegenüber anderen Auffassungen, Meinungen und Einstellungen. Man ist tolerant gegenüber anderen, einer anderen Lebensweise, einer anderen Religion. Wir kennen das Begriff auch Toleranz im Handwerk. Wenn etwas von der Norm abweicht oder die Werte müssen in einer bestimmten Toleranz liegen. Wenn der Stefan ein Werkzeug konstruiert, dann gibt er wahrscheinlich an, das darf eine Toleranz von 2 Millimetern haben und dann weiß jeder im Betrieb, was zu tun ist. Früher bedeutete ja, dass jeder, wenn es um den Begriff Toleranz ging, dass jeder seine Meinung sagen konnte. Heute hat man eher den Eindruck, alle dürfen meinen und denken, was sie wollen. Es darf nur nicht die Gefühle des anderen verletzen. Wir leben ja in einer Kultur, in der alles möglich ist und scheint. Außer, dass ich sage, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist. Wenn ich das so formuliere, dann werde ich als intolerant dargestellt. Nur, dass wir ungefähr verstehen, wo Daniel sich befunden hat und wo wir uns befinden. Und da können wir sehr schön sehen, am Beispiel von Daniel, er hat es verstanden, in dieser fremden Kultur zu leben und auch seinen Glauben zu leben. Weil Daniel war ja plötzlich in einem Land, die auch seinen Glauben angegriffen hat. Und er hat sich darin zurechtfinden müssen. Und ich glaube, wir können viel von ihm lernen. Wie hat er es denn geschafft, sich in dieser fremden Kultur zurechtzufinden? Wir wissen, er hat studiert. Er wurde ausgebildet zum königlichen Beamten. Er musste sich mit den Werten, Gebräuchen, den Götzen, den Göttern von Babylon auseinandersetzen. Das musste er lernen. All das wurde jetzt an ihn herangetragen. Und wir wissen auch nicht genau, wann er gesagt hat für sich, ich will das nicht. Aber plötzlich war er in seinem jüdischen Glauben umgeben von einer fremden Kultur. Aber von Daniel können wir lernen. Er hat ganz klar Position bezogen, er hat Stellung bezogen. Und ich glaube, wir können auch heute Morgen von ihm lernen. Wie wir in unserer Kultur in Deutschland leben können und unseren Glauben integriert und dennoch ohne Kompromisse. Weil wir möchten ja nicht sonderbar sein und möchten ja nicht Menschen sein, die draußen gar nicht mehr klarkommen oder gar nicht mehr ansprechbar sind für die, wo draußen sind. Aber trotzdem möchten wir leben, ohne dass wir Kompromisse an unserem Glauben machen. Was wir in dieser Geschichte feststellen können, Gott hat Daniel geholfen und seinen 3 Freunden. Und ich finde, es ist ja schon etwas Besonderes, was Gott hier in der Geschichte gemacht hat. Die 4 jungen Männer haben ihren Glauben bewiesen und haben es auch aufgezeigt, was es bedeutet, an den Gott Israels zu glauben. Und das Markante ist doch, dass sie nach 10 Tagen gesünder ausgesehen haben, dass sie noch klüger und weiser waren wie alle anderen. Das ist doch irgendwie Gottes Humor. Also er hat Freude daran, Ich weiß ja nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr in eine Wirtschaft geht und man würde euch die köstlichsten Speisen anbieten und ihr würdet sagen, das möchte ich jetzt nicht, ich möchte lieber Minestrone, nämlich eine gute Gemüsesuppe. Und das macht mich dann gesünder und kluger wie die anderen. Das ist doch irgendwie humorvoll von Gott. Und mir gefällt die Geschichte. Und wir sehen, wenn wir die Geschichte in diesem Buch weiterlesen, er hatte ja einen bedeutenden Einfluss, dieser Daniel, im babylonischen Reich. Aber er hat nie seinen Glauben verleugnet. Er hatte Einfluss in Babylonien genommen, ohne das aufzugeben, was ihm wichtig war, für das er stand, was ihm heilig war. Und dann ist ja die Frage, wie hat denn der Daniel das gemacht? Was war sein Geheimnis? Kannst du nochmal den Vers 8, die nächste Folie bitte bringen? In Vers 8 können wir lesen, darum bat er Aspenas auf die königlichen Speisen und den Wein zu verzichten oder verzichten zu dürfen. Also wir sehen, damit möchte er ausdrücken, ich möchte mich an die Gebote Gottes halten. Und wir alle verstehen, in dieser Geschichte geht es nicht darum, um eine Frage der Ernährung. Es geht auch nicht darum, zu klären, ob Gemüse besser sei als Fleisch und Wein. Um das geht es hier in der Geschichte nicht. Sondern für Daniel war das eine Frage des Glaubens. Hat er gedacht, die Speisen sind unrein, weil Schweinefleisch gegen das Gesetz Mose verstieß. Auf der anderen Seite müssen wir bedenken, es war Juden nicht verboten, Wein zu trinken. Vielleicht hat er die Speisen auch für unrein gehalten, weil sie vielleicht vorher den Götzen geopfert wurden. Mag sein. Aber was wir sicher wissen, warum Daniel es gemacht hat, warum er sich entschieden hat, nicht an diesen Speisen teilzunehmen, war folgendes. Für ihn war das eine Frage von Loyalität. Das ist uns vielleicht nicht mehr so geläufig, aber wenn du im Alten Testament oder in der Zeit, wo das Alte Testament stattgefunden hat, wenn du da von jemand eingeladen wurdest und bei ihm am Tisch gesessen bist, um mit ihm zu essen, dann hat es bedeutet, du gehst einen Bund mit ihm ein. Anders ausgedrückt, wer am Tisch des Königs ist, ist dem König loyal. Und da hat dieser Daniel für sich eine Grenze gezogen. Ich möchte nicht zu fest in der Loyalität zum König Nebukadnezar stehen. Sonst hat er für sich gedacht, kann ich nicht mehr loyal zum Gott Israel stehen können. Ein weiterer Aspekt, wo wir sehen, dass er sich zu Gott gehalten hat oder an Gottes Gebote. Wir sehen, Daniel hat ja studiert in Babylon. Er war umgeben von Leuten, die seine Mitarbeiter waren, die mitgearbeitet haben. Er hatte dort Kollegen, er hatte dort vielleicht sogar Freunde. Und diese Menschen haben ja dann plötzlich die Kultur Babels gelebt und auch deren Meinung vertreten, die er nicht immer teilen konnte. Und in dieser Spannung musste dieser Daniel jetzt auch leben. Er war Versuchungen ausgesetzt. Aber er hat entschieden, ich möchte standhalten, ich möchte festhalten. Da gab es für ihn Dinge, die waren ihm heilig. Er machte einiges mit, aber es gab für ihn Grenzen. Und was wir bei Daniel auch sehen können, er hat sich festgelegt. Miri, nochmal danke für deinen Eingangsbibelvers. In Römer 12, Vers 2. Der nächste Vers. Und da lesen wir in Vers 8. Stefan hat letzten Sonntag schon dazu Bezug genommen. Daniel nahm sich fest vor, oder andere Übersetzungen beschreiben es so, oder nahm sich in seinem Herzen vor. Also, wenn du und ich etwas erreichen wollen in unserem Leben, dann müssen wir uns festlegen. Und du darfst dich heute Morgen festlegen. Ich möchte Jesus Christus nachfolgen. Ich möchte ihm treu sein. Und viele Dinge, wo wir festlegen können. Ich muss mir einen Vorsatz fassen. Nicht in dem Sinn, dass ich ihn dann übermorgen schon wieder vergessen habe. Aber ihr wisst ja, ich bin ja Fußballer. Und wenn du nicht ein sehr begabter. Es gibt viele, die konnten es viel besser wie ich, aber trotzdem habe ich es gern gespielt. Aber ich habe eins verstanden, wenn ich im Fußball etwas erreichen möchte, wenn ich im Fußball etwas können möchte, dann muss ich üben. Wenn ich gut Freistöße schießen will, muss ich das üben. Wenn ich Elfmeter schießen will, muss ich das üben. Die Lobpreiser, wenn sie gut singen wollen und gut musizieren wollen, was machen sie? Sie üben. In den wenigsten Fällen kann man sagen, den Sein gibt es der Herr im Schlaf. Das mag manchmal passieren, aber so in den ganz natürlichen Dingen müssen wir üben. Ich muss mich festlegen, und darum geht es mir heute Morgen, ich muss mich festlegen, dass wir klare Entscheidungen treffen. Ich darf mich heute Morgen festlegen, ich möchte, egal was kommt, zu Jesus halten. Ich möchte leben nach seinen Prinzipien. Und wir stellen fest, das fordert uns heraus. Wir stellen fest, da gibt es Bereiche in unserem Leben, in unserem Glauben, die uns herausfordern. Wo es sogar Anfechtung gibt. Ich möchte mal ein paar Dinge aufzeigen, die uns doch wichtig sind, die wir glauben. Wir glauben, dass das Wort Gottes Gottes Wort ist. Dass es zu 100% von Gott inspiriert ist. Dass es ohne Fehler ist. Das ist doch unsere Glaubensüberzeugung. Aber unsere Kultur will uns sagen, das musst du anders sehen. Das musst du in einem kausalen Zusammenhang sehen, oder? Aber das ist eine Grundentscheidung, die wir auch heute Morgen treffen sollen und können. Wir wissen, die Schrift ist von Gott eingegeben. Die Menschen wurden vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes zu schreiben. Das ist die Bibel. Sie ist Gottes Wort an uns. Und ich darf mich festlegen heute Morgen, dass es so ist. Wir glauben und wir bekennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und nicht nur ein guter Mensch. Er ist auf diese Erde gekommen und er ist der einzige Weg, um mit Gott versöhnt zu werden. In Johannes 14, 6 steht, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das glauben wir. Aber für diese Aussage kriegen wir heute keinen Beifall mehr. Unsere Aufgabe als Christen ist es doch, Menschen zu helfen, die Jesus nicht kennen, dass sie Jesus kennenlernen. Wir können ihnen doch auch in der heutigen Zeit sagen, was unsere Hoffnung ist. Also wenn der Montag am Morgen gefragt wird, warum singst du, warum lachst du, warum bist du so gut drauf, dann sag nicht, weil die Sonne scheint oder weil mir meine Frau am Sonntag ein gutes Essen gekocht hat oder keine Ahnung, sondern sag, weil du Jesus Christus in deinem Leben hast. Das kannst du doch sagen. Klar müssen wir nicht mit der Tür ins Haus kommen, aber wir möchten doch Leute darauf hinweisen, dass sie Christus in ihrem Leben brauchen. Dass die Hoffnung der Herrlichkeit auch in ihrem Leben ein Teil werden darf. Was uns auch wichtig ist, für das, für was wir stehen und wo wir uns festlegen dürfen, ist, das sind unsere Beziehungen. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir unsere Beziehungen so leben sollen, dass sie Gottes Liebe und Treue widerspiegeln. Wir lesen in Hebräer 13, Vers 4. Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Und da fordert uns doch das Wort Gottes auf, dass wir uns festlegen, dass wir Stellung dazu nehmen, dass wir hier einen Stand einnehmen. Und da brauchen wir auch eine Festlegung in unserem Herzen. Vielleicht wird der eine oder andere sagen, ah, Thomas, weißt du, das mit den Geboten Gottes, das ist ja lieb und gut und recht, aber da gibt es so viele Dinge im Wort Gottes, die verstehe ich gar nicht. Die sind mir ein Rätsel. Lern von Daniel. Wir wissen, je besser wir Gott können, desto mehr machen seine Gebote Sinn. Denn jedes Gebot aus der Bibel kommt vom Vaterherz Gottes. Daniel hat im 11. Kapitel in Vers 32 folgendes sagt: Diejenigen aber, die ihren Gott kennen und lieben, bleiben standhaft. Das hat was mit meiner Beziehung zu Gott zu tun. Ich tue, was ich tue in meinem Glaubensleben, weil ich Christus lieb habe. Nicht, weil mir ein Pastor mal gesagt hat, hey Thomas, das solltest du tun. Haben sie auch gemacht, sehr wertvolle Gedanken. Aber ich mache das, weil das eine Glaubensüberzeugung von mir geworden ist. Ich mache das, weil ich Christus liebe und weil ich weiß, dass seine Gebote gut und wichtig sind. Und je besser wir Gott kennenlernen, desto stärker werden wir. Und da ermutigt uns die Bibel sehr, dass wir ihn besser kennenlernen. Besser kennenlerne ich Gott, wenn ich in Beziehung mit ihm lebe. Und je mehr wir Gott kennen, desto besser können wir auch in unserer Kultur, unseren Glauben leben. Und das dürfen wir auch heute Morgen ganz fest in unserem Herzen machen. Ich möchte Gott besser kennenlernen. Es gibt im Alten Testament eine Geschichte, die meisten von uns kennen sie. Sogar in der säkulären Welt gibt es ein Lied davon. Jeder kennt die Geschichte vom Simson. Und wir wissen, dieser Simson, der hatte eine unglaubliche Kraft, oder? Der konnte Dinge, die wir nicht wirklich tun können. Dieser Simson wurde ja von Gott eingesetzt und befähigt, den Menschen zu helfen, den Menschen zu dienen und auch Israel. Aber was er unterschätzt hat, war die Kraft der Kultur, in der er gelebt hat. Er hat unterschätzt, wie stark eine Kultur sein kann. Auf heute bezogen würde man vielleicht sagen, warum soll ich in die Kirche, warum soll ich in die Gemeinde gehen? Ich bin da stark genug. Online kann ich mir es auch anschauen. Ich weiß doch, was ich glaube. Ich werde mich immer zu Jesus halten. Aber nochmal zurück zur Geschichte von diesem Simson. Gott hat ihm klar gesagt, heirate eine Frau, die den gleichen Glauben wie du hat, damit ihr gemeinsam Gott dienen könnt. Auch seine Eltern haben ihm das immer wieder aufs Herz gelegt, dass er eine Frau heiraten sollte aus Israel. Simson hat gedacht, ich schaffe es auch ohne das. Ich kann den Glauben auch alleine leben. Was begann? Er begann mit einer Frau zu flirten, die einem anderen Gott gedient hatte. Wir wissen, wie die Geschichte geendet hat. Mit einer anderen Frau hat er eine Beziehung eingegangen. Von dieser wurde er sogar verraten. Und das tragische Ende ist doch, er wurde gefangen genommen, geblendet und er ist tragisch gestorben. Und Simson kann für uns heute Morgen doch ein Beispiel sein, was es bedeutet, wenn man eine fremde Kultur oder wenn man die Kultur, in der man lebt, die entgegensetzt zu unserem Glauben ist, wenn man die unterschätzt. Eine Kultur, die einem den Glauben wegnehmen will, die andere Werte lebt, die uns wichtig sind. Ich möchte uns sehr ermutigen und sagen, machen wir diesen Fehler nicht. Lass uns Position einnehmen für unseren Glauben. Und was wir in der Geschichte gut sehen und lernen können, Gott hat sich auf die Seite von Daniel gestellt und auf seine drei Freunde. Weil das ist ja eine Seite, eine Entscheidung zu treffen, einen Vorsatz zu nehmen. Aber diese Entscheidung nachher zu leben, ist doch was ganz anderes. Aber hier in der Geschichte sehen wir, wie das bei Daniel passiert ist. Gott hatte dafür gesorgt, dass dieser oberste Hofbeamte Achtung vor Daniel hatte und nachsichtig mit ihm war. Das bedeutet doch, dass Gott das Bekenntnis von Daniel gesehen hat und er hat begonnen, ihm die Türe zu öffnen. Klar hat dieser Daniel auch immer wieder Mut fassen müssen, aber Gott hat ihm die Türe geöffnet. Wir haben ja in Vers 17, können wir lesen. Gott schenkte den vier jungen Männern außergewöhnliche Weisheit. Die kam doch nicht von ihnen, die kam von Gott. Und Erkenntnis. Schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen und den Schriften Babylons vertraut. Das kam jetzt nicht nur wegen der Disziplin von diesen vier jungen Männern, sondern das ist ein Wunder von Gott. Er hat ihnen Weisheit und Einsicht geschenkt, damit sie in der Kultur, wo sie leben, ein Zeugnis sein können, dass sie einen Unterschied machen können. Und das, genau das ist das, was Gott auch in deinem und meinem Leben tun möchte. Wenn wir uns zu ihm bekennen, dann wird er auch treu zu uns sein, treu mit unserem Leben. Dann bekennt er sich auch zu uns. In 1. Petrus 1, Vers 2 kann man Folgendes lesen. Ihr gehört zu Gott, unserem Vater. Dazu hat er euch von Anfang an vorherbestimmt. Ja, durch den Heiligen Geist seid ihr sein Eigentum geworden. Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit werden. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Und nochmal, um auf unser Thema zurückzukommen. Gott ist derjenige, der uns heiligt. Wenn wir Gott in unser Leben einlassen oder einladen, dann ist er es doch, der mit seinem Heiligen Geist in unser Leben kommt. Und er dich gerecht und heilig spricht. Es ist doch klar, keiner von uns, niemand, weder du noch ich, kann sich den Himmel und das ewige Leben verdienen. Das müssen wir gar nicht. Der Heilige Geist spricht uns heilig, spricht uns gerecht. Und es ist doch nicht so, dass wir zuerst beweisen müssen, dass wir gute Christen sind. Und dann sagt Jesus, ha ja, jetzt nehme ich dich an. Sondern er nimmt uns zuerst an. Und das macht er ohne Bedingung. Ist das nicht großartig? Und Gott schenkt uns den Heiligen Geist, damit du anfängst, in deinem neuen Stand zu leben. Hast du die Voraussetzung? Wenn ein König als Kind geboren wird, ist er schon im königlichen Stand, obwohl er noch nicht König ist. Und genauso bist du und ich in diesem neuen Stand als Christen. Mit der Übergabe an Jesus können wir anfangen, so wie Jesus zu leben und ihm nachzueifern, ihm nachzufolgen. Und wir dürfen dann sehen, wie sich Gottes Reich in unserem Leben ausbreiten kann. Wir haben doch ein solches Privileg, dass wir den Heiligen Geist haben dürfen. Wir dürfen seine Kraft erleben. Wir dürfen sehen, wie sich das Reich Gottes ausbreitet, auch in unserem persönlichen Leben, dass Gott Dinge in unserem Leben wirkt. Ich möchte zwei Aspekte nennen. Es gibt noch viel mehr, was der Heilige Geist uns geben möchte. Was der Heilige Geist uns schenken möchte und in uns wirkt. Es ist der Heilige Geist, der dir und mir Freude an Gott schenkt. Wir sagen oder zitieren es zumindest gern aus Nehemia, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und das möchte der Heilige Geist tun, dass uns die Freude an Gott schenkt, dass wir sehen, wie Gott wirklich ist, wie gerecht er ist. Und dass wir Freude bekommen an der Güte, die Gott hat, damit wir auch großzügig leben können. Und das wünsche ich dir, dass der Heilige Geist das in dir freisetzt und dass du das durch den Heiligen Geist erleben kannst. In Galater 5, Vers 16 steht, darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Also, der Heilige Geist möchte unser Leben leiten. Der Heilige Geist möchte uns Freude geben an Gott selber. Und was ich schön finde, und das macht mir Mut, so Menschen wie mir, die eher schüchterne Typen sind, der Heilige Geist schenkt uns Mut für unser Leben. Wenn wir uns zu Jesus bekennen und den Heiligen Geist darum bitten, wird der Heilige Geist uns mit Mut erfüllen, sodass wir in unserer Kultur unseren Glauben leben können. Dazu braucht es Mut. Und diese brauchen wir nicht in uns selber schaffen, sondern die möchte uns der Herr geben durch den Heiligen Geist. Und wenn wir das tun und es ihm erlauben, dass der Heilige Geist uns zeigen kann, wie Jesus ist, dann erfahren wir auch Veränderungen in unserem Leben. Es lohnt sich, sich zu Jesus zu stellen. Denn Jesus selber hat gesagt, wer sich öffentlich auf der Erde zu mir bekennt, den wird er vor seinem Vater im Himmel bekennen. Das ist doch eine sagenhafte Zusage und ein sagenhaftes Versprechen, das Gott uns hier gibt. Und er uns das verspricht, wenn wir unseren Stand einnehmen und für und mit Jesus leben. Ich möchte langsam zum Schluss meiner Predigt kommen und ich möchte sie beenden mit einer Geschichte, die ich selber gelesen habe in der Vorbereitung. Hat jemand von euch 1924 schon gelebt? Ich glaube keiner. Wer mag Leichtathletik? Auch keiner. Schade. Aber da gab es einen Sportler, der war Sprinter. Der hat 1924 an der Olympiade teilgenommen. Dieser Mann war aus Schottland und er ist für England gestartet und er hieß Eric Liddell. Der war nachher auch später Missionar. Also er wurde ausgewählt von seinem Land, dass er an den Olympischen Spielen 1924 teilnehmen sollte. Die haben in Paris stattgefunden. Und dieser Mann ist, so wie ich es recherchiert habe, ist in China groß geworden. Seine Eltern waren Missionare. Der war ein gläubiger und bekennender Christ. Und der war 100-Meter-Sprinter. Und jetzt hat er gehört, dass das Sprintfinale an einem Sonntag stattfinden sollte. Und dann hat dieser Eric Lindl sich entschieden, schweren Herzens nicht an diesem Rennen teilzunehmen. Warum? Weil es am Sonntag stattgefunden hat. Das mag für uns heute sehr speziell tönen, weil ja viele Geschäfte am Sonntag aufhaben und weiß ich was. Das mag für uns vielleicht sehr speziell sein, für den einen oder anderen. Vielleicht siehst du den Sonntag auch ein bisschen anders. Aber in seinem Leben bedeutete es für ihn, es gab gewisse Dinge, die waren für ihn heilig. Und da hat es nichts gegeben, was ihn abhalten könnte, auch nicht seine Karriere. Und diese Entscheidung hat er Monate vor der Olympiade stattgefunden, hat getroffen. Ihr könnt euch vorstellen, das konnten die wenigsten Menschen verstehen. Die englische Presse hat ihn fertig gemacht. Das Team konnte ihn nicht verstehen. Aber er sagte, das ist mir heilig. Und es gibt für nichts wichtiger, das wichtiger als Gott wäre. Und so hat er auf diesen Sprint verzichtet. Dann hat er gehört, der 400-Meter-Lauf findet an einem Donnerstag statt. Kann man sich vorstellen, 100 Meter Sprint oder 400 Meter auf der Aschenbahn laufen, das ist ein großer Unterschied. Also wer schon mal 400 Meter gelaufen ist, der weiß das. Und dann hat er in den verbleibenden Monaten angefangen, für diesen 400 Meter Lauf zu trainieren. Am Anfang war er nur Durchschnitt und für eine Olympiade hätte es nicht gereicht. Er hat dann trainiert und am 11. Juli 1924 hat er dann den 400-Meter-Lauf beschritten. Und als er dann zum Stadion lief, hat ein Teamkollege ihm einen Zettel gebracht oder ihm einen Zettel gegeben, auf dem stand, im alten Buch steht, wer mich ehrt, den werde ich ehren. Das ist ein Zitat aus der Bibel, steht in 1. Samuel 2, Vers 30. Und dann er ist auf der Außenbahn gestartet und dann ist er voll durchgestartet und die ersten 200 Meter ist er Vollgas gelaufen. Er wollte so einen großen Vorsprung haben, dass ihn niemand mehr einholen konnte. Und es hat funktioniert. Es hat ihn niemand mehr eingeholt. Er gab alles und hat den Lauf gewonnen. Und mit 47,2 Sekunden hat er einen Weltrekord aufgestellt, eine Zeit, die 12 Jahre gehalten hat. Wenn ihr das nachlest, ihr könnt nachlesen, er hat den auf dem 200-Meter-Lauf den dritten Platz erreicht. Und dieser Eric Lindl, und das ist jetzt so der Punkt in der Geschichte, hat erkannt, wenn man sich zu Jesus bekennt, dann bekennt er sich auch zu uns. Daniel hat es auch erlebt. Er hat einen Unterschied gemacht dort, wo er gelebt hat. Und ich möchte uns sehr ermutigen, dass wir uns in unserer Kultur zu Jesus bekennen. Dass wir uns zum Wort Gottes bekennen, dass wir seine Wahrheiten hochhalten. Nicht, dass wir komische Leute werden, sondern dass wir unseren Glauben leben, integriert in der Gesellschaft, Einfluss dort haben, wo wir leben. Und Gott verspricht, dass wenn wir das tun, dann stellt er sich zu uns. Und das gibt mir Mut für uns. Dass wir uns zu Jesus bekennen mit unserem Leben, mit unserem Glauben, mit dem, was wir öffentlich sagen. Dass man in uns sieht, ihr wisst, das ist einer meiner Lieblingsverse im Moment, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dass wir das widerspiegeln, dass Jesus unsere Hoffnung ist. Dass Jesus unser Herr ist, dass er unser Fels ist, dass er unsere Angst hat. Dass für uns in unserem Leben gilt, dass wir uns nicht fürchten müssen, weil er mit uns ist, weil er bei uns will. Jesus weiß, dass wir Angst haben. Er weiß, dass wir uns fürchten. Und trotzdem ermutigt er uns, dass wir uns nicht fürchten sollen. Und das möchten wir leben. Und wir möchten auch mit einem Frieden leben, der höher ist als alle menschliche Vernunft, sagt das Wort Gottes. Und dass wir zu Jesus stehen, dort, wo wir leben. Denn wenn wir zu Jesus stehen, das haben wir vorhin gehört und gelesen, dann ist er auch treu zu uns. Und ich könnte jetzt viele Geschwister hier fragen, hast du schon erlebt, dass Jesus treu zu dir ist? Und wir werden ganz viele Zeugnisse heute Morgen, Berichte hören können, dass es so ist. Und warum sollte er es nicht morgen tun, heute tun? Es gibt ein ganz altes Lied, der mich heute reich gesegnet, wird auch morgen mit mir gehen. Und ich möchte uns einladen, wenn du vielleicht heute hier bist und brauchst Vergebung, du möchtest ein Teil der Familie Gottes werden, dann triff bitte heute diese Entscheidung. Wenn du sagst, ich brauche neuen Mut, dann bitte doch Gott, dass er dir neuen Mut gibt. Wenn dein Glaubensleben eingeschlafen ist und du nur noch so ein Lämpli bist, dann bitte doch Gott, schenk mir neue Anfang. Ich möchte uns bitten, dass wir aufstehen. Ich möchte zum Schluss der Predigt beten. Vater, nämlich danke dir, dass wir vom Daniel lernen dürfen und danke, dass wir bekennen dürfen, dass wir zu dir gehören, dass du uns versprichst, wenn wir uns zu dir bekennen, dann bist du treu und gerecht und stehst zu uns. Ich danke dir, dass wir vom Daniel lernen dürfen, dass wir ohne Kompromiss leben müssen in dieser Welt, sondern Herr, dass wir das, was uns wertvoll ist, dass wir das leben, dass wir das bekennen, Herr, dass wir für unseren Glauben einstehen und dass du uns denn Hilfe gibst. Ich danke dir, Jesus, dass du uns Mut gibst, in der heutigen Zeit zu leben, dass du uns Mut gibst, dass wir für dich da sind. Ich danke dir, Jesus, dass du uns Mut gibst, dass wir keine Abstriche machen von dem, was wir glauben. Ich danke dir, dass du unsere Hilfe und unsere Stärke bist. Ich möchte dich bitten, dass wer dich nicht wirklich kennt, dass er dich in sein Leben einladen tut. Und Herr, der aber mutlos ist, dass du ihm neuen Mut und neue Kraft gibst. Und Herr, dass der, der sagt, ich brauche neue Fülle vom Heiligen Geist, dass du heute Morgen ihn füllst mit deiner Kraft, dass du ihn füllst mit dem Heiligen Geist und dass er neue Kraft für den Alltag empfängt. Ich danke dir für deine Hilfe und für deine Gnade. Amen. Ihr dürft nochmal Platz nehmen.